So, herzlich willkommen zurück. Ein langer, abwechslungsreicher Tag liegt hinter uns. Und wir kommen jetzt hier in die letzte Phase unserer Begründet-Glauben-Konferenz. Nochmal hier mit allen Referenten. Ich verdecke hier gerade die Rose zwischen den Dornen.
Der Leon. Das sind die Dornen. Das hat noch niemand zu mir gesagt.
Charmant wie immer.
Und jetzt wollen wir nochmal uns den Fragen stellen, die noch im Raum stehen. Wir werden nicht alle beantworten können. Ich habe hier auf Papierform eine ganze Reihe von Fragen. Und gleichzeitig wollen wir jetzt auch noch mal die Gelegenheit geben, dass wir auch Fragen aus dem Publikum dann zulassen. Aber wir fangen erst mal mit Fragen an, die hier gesammelt worden sind. Und es ist nicht ganz unerwartet, dass die natürlich jetzt auch stark mit der Frage des Leides zu tun haben. Deswegen packe ich jetzt erstmal diese Frage nach dem Leiden an und stelle die mal in die Runde und dann schauen wir mal, wer darauf antworten möchte. Also hier stehen gleich drei Fragen drauf. Ich stelle die gleich mal alle und die kann man, glaube ich, dann auch zusammen beantworten. Also, warum greift Gott nicht einfach ein, wenn wir leiden? Insbesondere, warum erfahren Glaubensgeschwister Verfolgung? Warum greift Gott da nicht ein? Und warum haben wir als Christen sogar die Verheißung der Verfolgung? Wer möchte dazu was sagen?
Und zum Dritten könnte ich was sagen.
Dann fang mal an.
Also ich, über die Verfolgung sehe ich zwei Sätze von Jesus. Also einmal, dass tatsächlich auch die Verfolgung prognostiziert wird. Aber es wird auch gesagt von ihm, wenn ihr verfolgt werdet, dann flieht. Ist das nicht so? Matthäus 6?
Muss ich nachsehen.
Wie bitte?
Müsste ich nachsehen.
Aha.
Aber wenn ich was hinzufügen darf, also Verheißung der Verfolgung, sie wird in Aussicht gestellt. Das ist ja keine Verheißung. Das wird nüchtern in Aussicht gestellt. Und es gibt die Verheißung, dass in der Verfolgungssituation besondere Hilfe durch Gott, durch Christus erfahren wird. Das ist eine Erfahrung, die unsere Geschwister, die Christinnen und Christen in Verfolgungssituationen auch machen, ohne dass ich das romantisieren wollen würde. Ich wünsche mir diese Erfahrung nicht, aber sie sagen, dass sie diese Erfahrung machen. Und für sie, für Christen aus diesen Ländern, und einigen bin ich auch schon begegnet, sind entsprechende Stellen in der Bibel, die davon reden, besonders wichtig. Also die Stellen von der sogenannten Leidensnachfolge, wo es heißt, euer Leiden ist ein Spiegelbild des Leidens von Jesus. Das macht es natürlich nicht besser, aber das würdigt es auf eine besondere Art und Weise. Also ihr zeigt der Welt, dass ihr dranbleibt am Glauben, obwohl es euch etwas kostet. Und darin steckt auch eine Würde. Das sagen diese Leute selber, dass diese Stellen für sie eine besondere Würdigung sind. Und das wollte ich nur jetzt an der Stelle so weitergeben.
Und trotzdem gibt es auch in Römer die Stelle, die sagt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nicht ins Gewicht fallen werden gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die uns erwartet. Und dass sie jetzt praktisch noch wie in Geburtswehen liegen und die ganze Schöpfung darauf wartet, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Und deswegen glaube ich, es ist immer auch nur eine Sicht, diese Sicht darauf, dass Leiden immer das Negative, auch für unsere, auch wenn wir nicht dasselbe Leid immer empfinden und auch nicht dieselbe Verfolgung erfahren, würde ich sagen, trotzdem gilt der Zuspruch auch Christen in Verfolgung noch, dass das gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit nicht ins Gewicht fallen wird.
Warum greift Gott nicht ein? Ich glaube, mein Glaube ist, dass er schon oft eingreift, ob wir es sehen oder nicht. Manchmal darf man es ein bisschen sehen. Ich glaube, ganz oft ist es auch unsichtbarer oder wir bemerken es nicht so, wenn vieles gut läuft. War ja auch so ein bisschen im Film, dann kam so rüber, na, auch das Gute ist Teil davon, das Gute soll man beachten. Auch das ist Geschenk Gottes, dieser Fokus ist wichtig. Bei mir, wenn ich so an das große Eingreifen Gottes denke, da ist mir eine Stelle wichtig, wo Petrus das mal so formuliert bei dieser Frage. Also Gott könnte ja jetzt sofort alles beenden und sofort diese neue Welt im Hier und Jetzt schaffen. Und diese Frage bewegt Petrus ja ein bisschen und er sagt, nein, Gott verzögert hier nichts, sondern er möchte, dass noch ganz viel Raum für Buße ist, für Umkehr, dass viele Menschen noch die Möglichkeit haben, von Jesus zu hören. Also, dass das große Eingreifen Gottes noch auf sich wartet, das hat einen guten Grund und da ist auch ganz viel Gnade dabei.
Ja, dann lege ich die Frage mal zur Seite. Falls noch weitere Fragen sind, kann man sich nachher dazu gerne nochmal melden. Nochmal zum Thema Leiden. Gott ist Liebe. Warum hat er nicht eine Welt ohne Leid, zumindest ohne die Extremformen von Leid, geschaffen?
So, mit dieser Zusatzfrage hat sich auch C.S. Lewis schon beschäftigt in dem Buch über den Schmerz, das auch ein bisschen besser ist als sein Ruf. Das gilt als relativ theoretisch. Ich finde es trotzdem total hilfreich, wo er sich überlegt, naja, wenn man sagt, ein bisschen Leiden muss wohl sein, aber nicht zu viel, wo zieht man die Grenze? Die Grenze ist immer die subjektive. Also wie viel ist zu viel? Der Tod eines lieben Menschen ist ein schreckliches Leiden für alle Beteiligten. Wäre das ein Leiden, das man ausschließen wollte? Wo zieht man die Grenze? Und wir haben ja die ganze Zeit noch gar nicht Antworten auf die sogenannte Theodizee-Frage versucht zu formulieren. Es gibt eine ganze Reihe von Antwortangeboten. Ich gebe von vornherein zu, ich glaube nicht, dass diesseits der Ewigkeit eine davon vollständig befriedigend sein wird, aber sie sind schon auch hilfreich. Und die mithilfreichste Antwort, die man geben kann, ist, dass das Leid der Welt ein Preis der menschlichen Freiheit ist. Also, dass Gott den Menschen ursprünglich frei geschaffen hat, frei sich für und gegen ihn und für und gegen das Gute zu entscheiden, und dass die Fehlentscheidungen, die Menschen treffen, auch reale Auswirkungen haben müssen und spürbar sein müssen, damit es eine reale Freiheit ist. Ich bin der Erste zu sagen, dass das keine vollständige, schon gar keine seelsorglich befriedigende Antwort auf jede Leidenssituation ist, aber es ist eine Antwort, die mich zumindest theoretisch überzeugt und die mir theoretisch schon auch hilft.
Da passt vielleicht gleich noch diese Frage hier dazu. Ist Leid nur was Individuelles oder auch was Universelles? Also ist es vielleicht nur was Subjektives, was wir so empfinden, oder ist es was, was generell eine Konstante dieser Welt ist? So verstehe ich die Frage. Vielleicht habe ich sie auch falsch verstanden. Kommt aus einer Gruppe.
Also es ist jedenfalls nicht nur subjektiv. Tut mir leid, dass ich gleich schon wieder rede, aber es ist... Also das ist ja ein Teil der christlichen Botschaft, dass wir das Leid der Welt und jedes einzelnen Menschen ernst nehmen und dass schon das Leiden eines einzelnen Menschen uns vor eine große Frage stellen müsste. Es ist im christlichen Glauben eben nicht so, dass das Leid irgendwie verharmlost wird oder so lange gedeutet wird, bis es verschwindet, sondern es wird ernst genommen. Und deswegen ist es sowohl eine subjektive Erfahrung als auch eine Tatsache, mit der wir uns auseinandersetzen müssen.
Wie will Gott, dass wir mit Leid umgehen?
Ich glaube, wie will Gott, dass wir mit Leid umgehen? Ich glaube, im besten Falle, und das ist auch ein Versuch, auf diese Frage zu antworten, was kann es denn, welchen Sinn könnte Leid auch haben, ist schon, dass ich auch glaube, dass wir daran reifen. Und dass, wenn wir uns auch anschauen, welche Personen uns selbst geprägt haben oder selbst interessante Vorbilder für uns, auch im Glauben vor allem, darstellen, dann sind es oft diejenigen, die durch Leid gegangen sind oder daran auch gereift sind. Und ich glaube, deswegen wäre der Umgang mit Leiden derjenige, irgendwie weder zu sagen, das wird sich ganz einfach in der Zukunft auflösen, irgendeine Vertröstung im Jenseits. Ich glaube, dass wir mit Gott hadern dürfen, aber ich glaube, dass er im besten Sinne auch vorhat, dass wir daran reifen und dass wir daran wachsen. Deswegen würde ich sagen, wie sollen wir damit umgehen? Ich glaube, im Hadern mit Gott, im Gespräch mit Gott dadurch gehen.
Jo, mit Gott gegen Gott klagen, hat Bonhoeffer mal formuliert, ne? Also dieser gute Gott, der eigentlich das Gute will, der darf auch angeklagt werden dafür, dass nicht alles gut ist. Und da stehen wir mit Jesus auf einer Seite. Ja, auch Jesus hat mit Gott gerungen, warum es dieses Böse in der Welt gibt. Im Garten Gethsemane zum Beispiel. Aber es musste eben passieren. Oft erlebe ich im Leid eine Gottesferne. Dass der Leidende nach Gott sucht, dieser aber nicht spürbar ist. Warum lässt Gott sich oft so schwer finden? Wer möchte dazu?
Ich fange mal an und ich hoffe, dass die anderen auch noch einstimmen. Ich glaube, dass die ultimative Gottesferne schon von Gott selbst erfahren worden ist am Kreuz. Als Jesus gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen, hat er Psalm 22 zitiert. Zugleich ist es etwas, was sich nach wie vor atemberaubend findet, nämlich, dass Gott Der Sohn erlebt, wie es ist, von Gott verlassen zu sein. Gott erlebt, wie es ist, von Gott verlassen zu sein, damit wir wissen, dass wir niemals wirklich von Gott verlassen sind. Auch wenn wir uns verständlicherweise häufig so fühlen mögen, sind wir es faktisch niemals wirklich. Und da ist das, was mir vom Wort Gottes her, von der Bibel her zugesagt wird, wichtiger als mein Gefühl. Das Gefühl, dass Gott weit weg ist, das kenne ich auch. Ich glaube aber nicht, dass das Gefühl immer der Wirklichkeit entspricht. Und da hilft mir diese biblische Zusage schon sehr.
Die Frage ist ja auch, wie geht man damit um, mit dieser, man kann sagen, Wüstenzeit, mit dieser Zeit ohne Antworten? Wie redet Gott? Also mir hilft zum Beispiel, mich daran zu erinnern, ja, wie hat er in der Vergangenheit denn, wie habe ich den denn erlebt, als es mal gute Zeiten gab? Ja? Woran hat es denn da gelegen? Wie kann ich diese Zeiten vielleicht aktiv wieder suchen? Aber dann letztlich ist es auch das, was erwarte ich eigentlich? Wie soll er zu mir reden? Dann immer wieder die Erinnerung, dass er schon extremst deutlich geredet hat, dass wir schon ganz viel wissen dürfen durch seinen Sohn Jesus Christus. Ich weiß, wie er zum Leiden steht. Ich weiß, wie er dazu steht, wenn ich im Leiden stecke, auch wenn ich ihn gerade irgendwie nicht spüre, erlebe. Und ich habe die biblischen Zusagen und über den Willen Gottes und die Pläne Gottes und die Hoffnung, die daraus steht. Also da versuche ich mich dann in diesen Phasen auf jeden Fall daran zu klammern, was ich weiß.
Das, und ich würde noch eins dazulegen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben selber schon eine Phase erlebt, wo ich das mir nicht mehr irgendwie selber zusprechen konnte. Und es gibt aber Menschen, die mit uns zusammen in Gemeinschaft im Glauben gehen. Wir können in unserer Gemeinde Zuspruch finden, in unseren Hauskreisen, wie auch immer. Es gibt die Momente, wo man sich selber die Wahrheiten, die vielleicht auch tröstlich wären, nicht mehr zusprechen kann. Und Gott hat uns aber Christen zur Seite gestellt, die das dann tun können. Also auch die Gemeinschaft der Christen suchen in Zeiten, wo man sich vielleicht selber nicht mehr so leicht durchs Leid durchkämpfen kann. Ich glaube, das ist auch was Wesentliches.
Jeder Theologe muss ja mindestens einmal Dietrich Bonhoeffer zitieren.
Richtig, ich bin Physiker, ich habe gerade zitiert.
Ja, Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, der Christus im Wort des Bruders ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Man darf die Schwester gerne ergänzen, er hat das zu einer Gruppe von männlichen Theologen gesagt. Also der Christus im Worte des Bruders und der Schwester ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Das fiel mir nur dazu ein. Mhm. Manchmal braucht man das, dass jemand mir etwas sagt, was ich eigentlich vom Kopf her weiß, aber ich brauche es von außen zu hören.
Jetzt eine sehr verwandte Frage damit, aber sie führt schon ein bisschen über das Thema Leid hinaus. Wie bringe ich es übereinander, dass es Christen gibt, die total viel mit Gott erleben und ihn vielleicht richtig spüren und ich auch schon lange den Wunsch danach habe, aber Gott sich mir nicht mal nur ein bisschen zeigt. Kann beides so nebeneinander stehen bleiben? Und ganz ähnlich hier auch noch eine ganze Reihe weiterer Zettel, ich kann jetzt nicht alle vorlesen, aber warum zeigt Gott sich nicht einfach jedem? Natürlich wäre damit dem Menschen der freie Wille genommen, steht hier noch dabei, aber Gott weiß doch, was für ein Geschenk und wie viel besser wir es nach dem Leben hier auf der Erde bei ihm hätten. Wäre es dann nicht ein viel größerer Liebesbeweis, wenn Gott sich jedem Menschen einfach zeigen würde, statt uns den freien Willen zu geben? Also, warum ist Gott nicht so, wie wir ihm hier vorschlagen?
Ich finde die Fragen alle total super. Und ich finde allerdings, dass es keine Alternative ist. Entweder wir haben einen freien Willen oder Gott zeigt sich uns. Die Antwort ist ja. Also beides stimmt. Er zeigt sich uns und er zeigt sich jedem einzelnen Menschen genauso, wie es dieser Mensch braucht. Und das Witzige, witzig ist ein bisschen merkwürdiges Wort, aber das Interessante ist, dass man es häufig im Rückblick merkt. Also auf dem Weg zu Gott denkt man, ich merke ja gar nichts von Gott. Aus meiner Sicht, der gelegentlich im Gespräch mit solchen Menschen ist, ist diese intensive Frage, die solche Menschen haben nach Gott, schon ein Zeichen dafür, dass Gott an ihnen zupft. Ja? Also Gott wirbt die ganze Zeit um ihre Aufmerksamkeit und sie denken, ich merke ja gar nichts, weil ich merke. Und im Rückblick merken sie auf einmal, die ganze Zeit hat Gott an ihnen gezogen, aber er hat eben nicht gezwungen, weil er unsere Freiheit achtet. Er wirbt um Vertrauen und er tut das auf die Art und Weise und in dem Tempo, das gut für uns ist, damit dabei robustes, nachhaltiges Vertrauen entsteht. Und wer sich dafür interessiert, ne, da kann ich nur dazu einladen, auf unsere Website zu gehen, Begründet Glauben und EGUW und sich ganz viele Gründe für den Glauben anzuschauen. Also ne, es gibt natürlich die subjektive Gefühlserfahrung, Gott ist mir nah. Auf meinem Weg zum Glauben hat die keine besonders große Rolle gespielt. Auf meinem Weg zum Glauben haben gute Gründe eine große Rolle gespielt. Wie sie zum Beispiel schon damals Jürgen Spieß entfaltet hat und ich durfte ihm als Jugendlicher zuhören. Das hat mir enorm geholfen, zum Glauben zu kommen. Also all diese Fingerzeige Gottes gibt es ja schon.
Und ich glaube, der erste Teil der Frage war das ja, wo es darum geht, der eine erlebt das, der andere das. Also vergleichen ist ja überall im Leben richtig schwierig. Ja? Und gerade bei Gott haben wir ja diese wunderbare Würde, dass er mit jedem einzelnen Menschen, den er individuell und ganz besonders liebt, auch einen eigenen individuellen Weg geht. Und da gibt es ja für uns allgemein so viele Unterschiede. Ne? Also man sagt ja so pauschal, der eine ist eher so der Kopfmensch, der ist so der rationale Typ, der andere ist vielleicht eher der Bauchmensch. Und ich erlebe das oft auch so im Glaubensleben, dass wir da an verschiedenen Stellen irgendwie ansprechbar sind. Und der eine, der kann vielleicht die größten Theologen stundenlang lesen und hat dann ein Gefühl von Gotteserfahrung und Erkenntnis und sein Glauben wächst. Und der andere braucht vielleicht eine intensive Zeit mit christlicher Musik. Und da sind wir sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen würde ich da ermutigen, jetzt nicht zu gucken, ah, der erlebt es so und so. Na, wir reden ja auch alle darüber, unterschiedlich, was wir so erleben, sind unterschiedlich sprachfähig. Sondern da würde ich wirklich Hoffnung machen, ermutigen zu sagen, ich suche meinen Weg zu Gott, meinen Zugang. Gott kann ganz persönlich zu dir sprechen. Versuch einfach von anderen zu lernen, wie die es erleben, aber versuch deinen Weg zu finden und es ist ein Geschenk, egal wo.
Hast du zum Teil schon eine andere Frage hier beantwortet, aber ich möchte die trotzdem noch mal vorlesen, weil ich sie so persönlich formuliert finde. Ich wünsche mir sehr, die Wahrheit zu erkennen und bin schon seit längerem auf der Suche. Ich weiß aber einfach nicht mehr, wo ich weitermachen soll. Ich habe das Gefühl, trotz meiner ganzen Suche finde ich keine Antworten und komme nicht weiter. Was würde jemandem empfehlen, der ernsthaft sucht? Wo soll ich anfangen? PS, eigentlich habe ich schon mehrere Jahre als entschiedener Christ gelebt, bin aber gerade sehr am Zweifeln.
Also ich habe mal, als ich so an dem Anfang vom Glaubensleben stand, einen sehr schlauen Ratschlag bekommen, wo ich dann so ganz viele rationale Bücher gelesen habe und so ähnlich wie heute so Themen gewälzt habe. Und ich hatte so das Gefühl, ja, rational bin ich eigentlich schon alle Wege gegangen. Aber ich habe nicht das Gefühl jetzt, dass was passiert ist, dass ich irgendwie Christ bin. So. Da hat mir mal jemand einen sehr schlauen Ratschlag gegeben und gesagt, mach doch jetzt einfach mal das Experiment und lebe so. Lebe es praktisch, bete, sei in christlicher Gemeinschaft, besuch Gottesdienste und vor allem, ja, lies Bibel und bete. Und das hat mir dann letztlich sehr geholfen, diesen Schritt des Glaubens oder Sprung des Glaubens auch mal ein Stück weit zu machen. Sich nicht so sehr an den Zweifeln zu orientieren, sondern mal wirklich auf Jesus zuzugehen, Vertrauensschritte zu gehen, vertrauensvoll auf ihn zuzugehen, das auch mal sich zusprechen zu lassen. Und dann würde ich sagen, genau, also geh bitte in Gemeinschaft, such dir, sprich Menschen an, von denen du weißt, die führen eine Jesus-Beziehung und lass sie Teil werden von deinem Zweifel auch und von deinem Weg des Glaubens. Lass uns füreinander da sein, füreinander beten und ich kann nur sagen, man ist auf dem richtigen Weg, wenn man auf Jesus zuläuft und solche Zweifelsphasen kennen wir alle, aber ich will einfach Mut machen, bleib dran und geh aktiv mit Jesus in diesen Zweifel. Ja, Zweifel, da muss sich auch keiner blöd fühlen, wenn man zweifelt. Man entscheidet sich ja nicht aus Langeweile, ich zweifle jetzt mal 5 Minuten, sondern Zweifel kommen über uns. Und dann haben wir die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Ja? Gehen wir davon weg, lassen wir uns da wegtreiben oder gehen wir durch den Zweifel und lassen unseren Glauben am Ende auch dadurch formen?
Ich finde noch die Unterscheidung hilfreich zwischen intellektuellem Zweifel und emotionalem Zweifel. Also wenn es konkrete Fragen sind, die jemand hat, wo er keine Antwort findet, dann würde ich dem nachgehen und da gibt es ja auch Informationen oder Gesprächspartner. Aber wenn es mehr das Gefühl ist, irgendwie hat es noch nicht Klick gemacht, würde ich diese Person gerne entlasten von der Erwartung, es muss sich erst eine bestimmte Gefühlsintensität einstellen, bevor ich mich mit Fug und Recht Christ nennen darf. Denn das kann ja dazu führen, dass man sich sozusagen selber den Puls fühlt und sagt, okay, auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich heute bei 5,3 fromm oder so. Dabei heißt Glaube ja nicht, dass ich irgendwas in mir produziere, kann ich ja gar nicht. Glaube heißt, das hat Jürgen Spieß heute Morgen so schön nochmal uns in Erinnerung gebracht, ich verlasse mich auf Jesus hin und sage zu Jesus, hier bin ich mit meinem Zweifel, mit meiner Überzeugung, mit meinen Fragen, mit meiner Begeisterung. Und Jesus sagt nicht, huch, du hast Zweifel, damit habe ich ja gar nicht gerechnet, sondern Jesus nimmt mich als der, der ich bin und wartet nicht auf die Version 2.0. Und ich glaube, dass in diesem Akt, das zu Jesus zu sagen, schon ein Stück das aufhören kann, dass ich mir über meine eigene Gefühlsintensität so viele Gedanken mache.
Und manche Zweifelsfragen lösen sich dann vielleicht auch auf, wenn ich erst mal anfange, das umzusetzen, was ich verstanden habe. Also habe ich auch selber so erlebt, dass mich manche Detailfragen enorm irritiert haben an der Bibel. Warum da drin steht, dass der Hase ein Wiederkäuer ist oder so. Dann habe ich mich über ganz andere Themen beschäftigt und da bin ich immer fester geworden im Glauben, habe irgendwann gemerkt, eigentlich ist es fast egal, ob das jetzt drin steht oder nicht, weil ganz egal war es mir nicht. Und dann habe ich aber sogar noch eine Antwort auf die Frage gefunden.
Das macht jetzt natürlich neugierig.
Oh, okay. Alex! Naja, ich kann es ja kurz sagen. Also da steht ja nicht der biologische Begriff Wiederkäuer drin, so wie die Kuh, die drei Mägen hat oder so ähnlich, sondern da steht einfach drin, der Hase ist ein Tier, das eben mehrmals kaut seine Nahrung. Und dann hat man tatsächlich in Israel Hasen entdeckt, die ihre Nahrung nicht nur einmal verdauen, ja, Wüste, karges Land, wenig Ernährung, ja, sehr harte Gewächse, deswegen einmal gegessen, ausgeschieden und früh am Morgen, wenn die meisten Menschen noch schlafen, ein paar Forscher sind früher aufgestanden, hat man entdeckt, dass diese Hasen tatsächlich ihren Kot, der grün ausgeschieden wird, nochmal essen. Also sprich, der kaut wirklich seine Nahrung mehrmals. Genau, bevor es noch detaillierter wird, aber jedenfalls, es ist einfach nicht falsch. Diese Hasen, die es da in Israel gibt, die verdauen ihre Nahrung einfach öfters. Okay, also wie gesagt, solche Fragen können einen manchmal ziemlich nerven. Also mich haben die damals vor 30 Jahren enorm genervt. Aber es gibt auch auf solche Fragen manchmal Antworten. Man muss nur lang genug warten. Aber das sind nicht die entscheidenden Fragen, sondern entscheidend ist wirklich, ist Jesus auferstanden von den Toten oder nicht? Ich glaube, ich würde jetzt tatsächlich mal kurz die Gelegenheit geben, ob jemand im Publikum gerade eine Frage hat, die er noch unbedingt loswerden möchte. Hier.
Ich bin mit einer Frage hergekommen und die ist so zum Teil ja auch angeklungen, weil der Atheist Dawkins hat ja behauptet, was weiß ich, ja, zu 98,5% ist er sich sicher, dass es Gott nicht gibt. Und meine Frage war einfach so, wenn ich so manche Dinge mitkriege, die aktuellen Forschungen, die aktuellen Entdeckungen, ob da nicht die Atheisten ein Problem mitkriegen müssen. Das denke ich mir manchmal so. Ein Atheist sagt ja, höhere Wesen gibt es nicht, Gott nicht, keine höheren Wesen, denke ich mal, in dem Sinn auch nicht. Biologisches Leben ist von alleine entstanden, muss der Atheist so denken. Ja, und jetzt entdecken die so viele erdähnliche Planeten im Moment, und dann ist doch dort auch, wenn hier das von alleine entstanden ist, ist es doch dort auch von alleine entstanden. Und dann sind doch viele Gesellschaften sicher viel weiter als wir, muss man mal davon ausgehen. Und dann gibt es die höheren Wesen ja doch. Und dann beißt sich die Katze in den Schwanz. Ne? Also genau die Annahme, die der Atheismus hat, die höheren Wesen gibt es nicht. Da kommt dann am Ende unten heraus, wenn ich das zu Ende denken werde, die gibt es doch. Jetzt frage ich mich, bin ich da in meinem Denken falsch oder kriegt der Atheismus da wirklich ein Problem?
Das für dich, oder?
Kann dazu was sagen, ja. Also da steckt dahinter das sogenannte Fermi-Paradoxon. Also war ein Physiker, Fermi, und der hat schon gesagt, also das Universum ist 13,8 Milliarden Jahre alt und es gibt Milliarden, 100 Milliarden von Galaxien und in jeder Galaxie jetzt 100 Milliarden Sterne und jeder dieser Sterne hat Planeten, dann ist es doch typischerweise so, wenn es auf unserem Planeten schon Leben gibt, dann muss es ja auf anderen Planeten auch Leben geben. Und in den 13 Milliarden Jahren ist es ja sehr wahrscheinlich, dass auf irgendeinem anderen Planeten schon mal Leben entstanden ist, das Milliarden von Jahren unserem Planeten hier voraus ist. Und deswegen muss die Zivilisation dort schon so viel weiter fortgeschritten sein, dass es dort eine deutlich höher entwickelte außerirdische Intelligenz geben muss, die inzwischen das Universum schon besiedelt hat und uns wahrscheinlich auch schon längst versklaven hätte müssen, sozusagen. Ne? Also wer zuerst kommt, der frisst eben den, der langsamer ist und länger braucht. Aber sowas finden wir eben nicht. Ja? Wir haben schon etliche sogenannte erdähnliche Planeten entdeckt, Exoplaneten. Aber nirgends haben wir bis jetzt Leben entdeckt. Und jetzt ist das Problem an diesem Paradoxon, das muss man sich erklären. Und dann wäre eben die Frage, welche Annahmen stecken alle in dem Argument drin? Und da stecken natürlich eine ganze Reihe von Annahmen drin. Erstens die Annahme, Leben entsteht von alleine. Einfach wo die Bedingungen stimmen, entsteht auch Leben. So einfach ist es aber natürlich nicht. Also, dass Leben auf der Erde hier existiert, da kann man auch Wahrscheinlichkeitsrechnungen durchführen, wenn man die chemischen Reaktionen kennt und was da passiert. Das ist an sich beliebig unwahrscheinlich. Also man Es gibt sogar wissenschaftliche Paper, die sagen, eigentlich braucht man ein integratives Management, damit Leben entsteht, damit aus den kleinen Bausteinen, die sich zusammensetzen und lange Moleküle bilden. Denn diese langen Moleküle, selbst wenn ich alle Bausteine habe, die bilden sich nicht einfach so von alleine. Die bilden kurze Ketten und dann brechen sie wieder ab und so weiter. Also die Lebensentstehung ist schon ein Problem. Dann gibt es das nächste Problem, wenn Leben entstanden ist, muss sich das immer höher entwickeln. Ja? Bakterien sind die am besten angepassten Lebewesen. Die gibt es sogar in Vulkanen und vermutlich auch im Weltall, weil die ausdünsten aus der Erde. Das heißt, es gibt eigentlich kein besser anpassbares Leben als Bakterien. Warum sollen die sich überhaupt höher entwickeln? Also auch da stecken wieder Fragen drin. Und dann natürlich die Frage, muss sich höher entwickeltes Leben immer zu intelligentem Leben entwickeln, so wie wir Menschen? Es kann Vorteile haben, aber auch Nachteile. Und dann, wenn es so eine Zivilisation gibt, muss die sich wirklich immer über den eigenen Planeten hinaus ausdehnen. Ja? Entwickeln die eine Technologie, die sich weiter ausdehnt. Es gibt ja auch das Gegenargument, die sagen, der Beweis, dass es intelligente Lebewesen da draußen gibt, ist, dass sie noch keinen Kontakt mit uns aufgenommen haben. aber letztendlich muss ich sagen, dieses Argument, es hat was an sich, so eine Plausibilitätsargumentation, aber es ist natürlich nicht überzeugend für einen Atheisten. Der kann immer sagen, es könnte ja auch sein, das. Und es basiert halt ganz viel auf Wahrscheinlichkeitsüberlegungen, Plausibilitäten und eine riesige Kette von Dingen, die eigentlich da zusammengewürfelt werden. Aber generell ist es tatsächlich so, dass wir hier sind, ist naturwissenschaftlich nicht zu erwarten. Aber wenn ich voraussetze, es gibt keinen Gott, müssen wir von alleine hier gewesen sein. Ja, vielleicht so viel dazu. Gibt es gerade noch eine Frage? Ansonsten, wenn wir gerade schon bei solchen Fragen sind, kann ich ja hier noch eine Frage aufgreifen, die eher was Naturwissenschaftliches an sich hat. Frage zu KI und Mensch. Glauben Sie, dass KI irgendwann einmal so etwas entwickeln kann wie Bedürfnisse? Beziehungsweise ist das nicht genau das, was uns immer von Maschinen unterscheiden wird? Genau, ich glaube, das ist das, was uns immer von Maschinen entscheiden wird, denn Bedürfnisse hängen ganz eng mit Bewusstsein zusammen. Ich kann nur Bedürfnisse empfinden, wenn ich auch ein Empfindungsvermögen, wenn ich auch ein Bewusstsein habe. Und wie ich vorhin im Vortrag schon versucht habe zu argumentieren, Maschinen werden kein Bewusstsein entwickeln, außer wir setzen ein biblisches Weltbild voraus und gehen vielleicht zu dem Punkt über, dass wir denken, es könnte sein, dass es Geistwesen gibt, die sich in diese Maschinen einnisten. Ja, so im Sinne von Dämonen, die sich in Menschen einnisten können. Wovon Jesus ja auch spricht, zum Beispiel im Neuen Testament. Ja, dass Dämonen auch wieder ausgetrieben werden können. Und da kommt die nächste Frage hier, KI der Antichrist. Ist KI der Antichrist? Das weiß ich natürlich auch nicht. Aber generell bei C.S. Lewis in seinem dritten Buch von seiner Science-Fiction-Trilogie Perelandra, da geht es im Grunde auch darum, die böse Macht, dass letztendlich hier ein Wesen gemacht wird, welches übermenschliche Fähigkeiten aufweist und als so eine Art Orakel im Grunde die Menschen in seinen Bann zieht. Und die Menschen folgen diesem Wesen und zerstören sich dadurch im Grunde genommen selbst. Ich würde sagen, das ist denkbar, dass KI einen Beitrag dazu leistet. John Lennox hat dazu ein ganzes Kapitel in seinem Buch 2084. So viel kann ich jetzt nicht erzählen natürlich. Es ist denkbar und viele Ausdrücke, die da in der Bibel drinstehen, ein Bild, das anfängt zu reden, ein Bild, das sich anbeten lässt, ein Bild, das irgendwie sich mitteilt und herrscht. Das sind alles Bilder, die in der Offenbarung vorkommen. Das hat schon irgendwie Anspielungen an KI, aber ob das die KI ist, ich weiß es nicht. Und trotzdem bin ich der Meinung, eine Maschine an sich kann kein Bewusstsein entwickeln und wird deswegen auch keine Bedürfnisse haben und wird auch an sich nicht der Antichrist sein. Kann sein, dass der Antichrist sich so einer Technologie bedient und sie dient natürlich auch ganz gut dazu, um Menschen zu beherrschen, alle Menschen zu kennzeichnen und so weiter. Und trotzdem wäre ich sehr vorsichtig, das gleich immer auf eine aktuelle Regierung zu übertragen, so wie in der Corona-Krise, dass angeblich mit der Impfung alle gechippt worden sind und so weiter. Dafür sehe ich also keine Evidenz, dass das passiert ist. Aber wir müssen wachsam sein. Die Technologie macht es immer plausibler, dass das, was in der Offenbarung dargestellt wird, auch tatsächlich eines Tages passieren kann. Aber genau, ich gehe nicht so weiter, ich sage, wir sehen das jetzt hier schon und in dieser Generation wird Jesus wiederkommen. Okay, gehen wir nochmal zu anderen Fragen über. Genau, hier. Frage zur existenziellen Skepsis, das ist wahrscheinlich dann auf den Jürgen Spieß, an den Jürgen Spieß gerichtet. Ich bin gläubig und in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. In meiner Unizeit habe ich meinen Glauben und Überzeugungen sehr in Frage gestellt. Ich bin wieder zur Überzeugung gekommen, dass der Glaube an Jesus Christus real und wahr ist. Dennoch frage ich mich, was das richtige Gottesbild ist. Viele gebildete Theologen haben verschiedene Überzeugungen und Gottesbilder. Viele sind für mich nachvollziehbar. Wie finde ich das, in Anführungszeichen, wahre Gottesbild? Und wie wird der Glaube erlebbar? Ich frage mich manchmal, ob ich reale Glaubenserlebnisse habe oder ob es subjektive Einbildung ist. Und dazu kommt gleich noch die andere Frage, ist Gott letzten Endes nicht nur ein Placebo, das uns Sinn gibt? Ja, lange Frage. Vielleicht gibt es dazu eine ganz kurze Antwort oder auch eine ausführliche Antwort. Beides ist möglich. Ist Gott nur ein Placebo und wie findet man das wahre Gottesbild?
Na gut, wenn es eine kurze Antwort sein soll zur letzten Frage, ist Gott nur ein Placebo, heißt die Antwort nein. Ja, also das richtige Gottesbild. Also für mich ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, wenn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Also da ist ein Ansatzpunkt drin, dass Jesus darstellt, wie Gott ist. Dass Jesus mit Menschen umgeht, wie Gott auch mit mir umgeht oder mit dieser Welt. Also da ist für mich ein Ansatzpunkt. Der ist ganz wichtig. Das halte ich für einen Startpunkt. Also es ist ja auch so, wenn ich, es ist ja auch eine Erleichterung, wenn ich bete, dass ich jetzt auch zwar zu Gott beten kann, Gott ist Geist und Wahrheit, aber ich kann natürlich auch zu Jesus beten, sozusagen das Personalisierte kann mir ja das Gebet erleichtern, wie es mir auch leichter fällt, jetzt mit einer Person zu sprechen, als jetzt, jetzt nicht so konkret. Also für mich ist wirklich der Schlüsselpunkt, mich ganz mit dem Neuen Testament, so gut ich kann, mit dem Neuen Testament zu beschäftigen und wie Jesus mit Menschen umgegangen ist und was, inwieweit ich das, wie er mit Menschen umgegangen ist, übertragen kann, so ist Gott. Und wer Jesus sieht, sieht den Vater, so ist Gott. Das ist für mich der wichtigste Einstieg in die Frage.
Ich könnte noch zu dem Placebo was ergänzen, also darüber hinaus, dass es das nicht ist. Es wäre dann denkbar, so von Gott zu reden, wenn man schon wüsste, dass der Glaube unwahr ist. Also wenn man die Unwahrheit des Glaubens voraussetzt und dann fragt, warum Glaube scheinbar dennoch funktioniert, dann ist das mit dem Placebo eine gute Erklärung. Das ist eine Variante der Religionskritik des 19. Jahrhunderts, Feuerbach, Freud und so weiter, die im Grunde in Variationen alle gesagt haben, wir wissen ja, es stimmt nicht, jetzt überlegen wir mal, warum trotzdem so viele Menschen daran glauben. Kann es nicht sein, dass es eine Projektion menschlicher Wünsche ist oder menschliche Unreife bei Freud oder eben heute das Placebo, der Placebo-Effekt. Das setzt aber immer schon voraus, dass man weiß, dass es Gott nicht gibt. Was man daraus lernt als Christ und als glaubender Mensch ist allerdings, man sollte seinen Glauben nicht ausschließlich auf persönliche Erfahrungen gründen. Persönliche Erfahrungen sind wichtig für den Glauben, damit er persönlich bei ihm ankommt. Aber es ist immer gut, noch ein zweites Standbein zu haben, denn wenn nur meine subjektive Gefühlsqualität das einzige Argument für den Glauben ist, kann jeder sagen, deine subjektiven Gefühle können auch durch was ganz anderes ausgelöst worden sein, durch Massenhypnose, ne, durch die schöne Atmosphäre bei einem Worship-Konzert oder so. Deswegen ist es immer noch gut, ein paar andere Gründe zu haben für den Glauben, solche Gründe, wie wir sie heute hier entfalten oder Erfahrungen, die man im Leben mit Gott macht. Das wäre also mein Rat, nicht allein von subjektiven Gefühlen seinen Glauben abhängig machen, so hilfreich und so froh machen, die sein können. Aber sie taugen nicht dazu, den Glauben allein zu stützen.
Vielleicht noch als Ergänzung zu der Frage, ist es Placebo, ist der Glaube nicht eigentlich Placebo? Ist ja so die ähnliche Frage in die Richtung, ist es nicht Wunschdenken oder Illusion, um irgendwie über dieses Leben, das auch manchmal schwer ist, hinwegzutrösten. Und ich glaube, ein Gedanken, den ich da sehr stark finde, ist, dass selbst wenn es so wäre, also selbst wenn wir eben eine Sehnsucht in uns spüren und uns jemand wünschen, der uns hilft, der uns tröstet, der uns Halt gibt, dass wir uns jemand wünschen, wie Gott, diese Sehnsucht an sich könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass es ihn tatsächlich gibt. Und ich finde, dass die Sehnsucht in uns ins Herz gelegt ist, es hieß du es, jetzt zitiere ich den mal, drückt es an einer Stelle ganz gut aus, wenn wir uns in uns eine Sehnsucht entdecken, die durch nichts in der Welt gestillt werden kann, kann das auch ein Hinweis sein, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Also Sehnsüchte und dass wir uns was wünschen, dass wir uns Trost wünschen. Sowas wie ein Placebo kann letztlich auch ein Hinweis darauf sein, dass es diesen Gott wirklich gibt.
Und übrigens möchte ich es noch Jürgen Spieß zitieren. Auch Atheismus könnte ein Placebo sein, denn Atheismus könnte einfach der Wunsch nach der sturmfreien Bude sein. Wie Jürgen Spieß in manchen Vorträgen sagt, ja, dass man einfach sagt, ich will einfach nicht, dass es Gott gibt, weil ich will mich vor niemandem rechtfertigen müssen für mein Leben. Aber Wunschdenken konstatiert eben keine Realität. Kann beides Wunschdenken sein. Das sagt aber nichts darüber aus, ob es stimmt oder nicht.
Vielleicht noch ein letztes zu der Frage nach dem Wunschdenken. Die Frage ist, ob wenn wir uns einen Gott hätten wünschen würden, hätten wünschen dürfen, ob wir uns dann den christlichen Gott gewünscht hätten. Also ich glaube, die Frage nach diesem Placebo und dem Wunschdenken, das läuft immer auf diesen Gedanken heraus, dass wir uns so einen Heldengott wünschen, einer, der uns aus allem herausholt, was wir hier leben. Aber hätten wir uns dann den christlichen Gott erdacht, also den Gott, der dann Mensch wird und am Kreuz stirbt, so einen tragischen Helden, hätten wir uns den gewünscht. Das ist für mich mit auch das stärkste Argument gegen dieses Wunschdenken. Hätten wir uns wirklich den christlichen Gott gewünscht, der am Kreuz stirbt?
Das ist jetzt eine schöne Überleitung zur nächsten Frage. Dieser christliche Gott, der im Neuen Testament sich vorstellt, hat er vielleicht auch Eigenschaften, die uns eigentlich nicht gefallen? Also hier kommt jetzt eine Frage, die muss vielleicht ein Theologe am besten beantworten. Ist im Neuen Testament bereits der Antijudaismus angelegt? Jesus kritisiert ja oft die Juden und die Juden liefern Jesus an die Römer aus. Daraus wird ja oft das Argument gemacht, ist auch in der Kirche ja schon gemacht worden, das Neue Testament ist antijüdisch, antisemitisch. Mhm. Möchte dazu ein Theologe vielleicht was sagen?
Das kann ja schon deswegen nicht sein, weil das Neue Testament selber ein jüdisches Buch ist. Alle ersten Christen waren Juden. Jesus selbst war Jude, Paulus war Jude, Petrus und so weiter. Und die große Streitfrage, die frühe Christenheit fast zerrissen hat, unsere heutigen Streitfragen zwischen evangelisch, katholisch, konservativ, liberal sind total harmlos im Vergleich. Die große Streitfrage war, dürfen denn eigentlich auch Nicht-Juden Christen werden? Oder müssen sie erst Juden im Vollsinne werden, inklusive Beschneidung und so weiter, um dann Christen werden zu dürfen? Unter der Führung des Heiligen Geistes kommt dann die frühe Christenheit zu der Überzeugung, doch, auch Heiden dürfen Christen werden. Aber das war eine große Frage, ob das überhaupt geht. Ja? Also der Normalfall war, Menschen jüdischen Glaubens erkennen Jesus als ihren Messias an, hören dadurch nicht etwa auf, Jude zu sein, sondern erleben das als Erfüllung ihres Judeseins. Deswegen gibt es Kontroversen im Neuen Testament. Das sind aber innerjüdische Kontroversen, nicht antijudaistische. Also es wird innerhalb des Judentums darum gerungen, was der richtige Umgang mit dem Messiasanspruch von Jesus ist. Und ob das richtig ist, ihn als Messias anzuerkennen oder auch nicht. Wenn Paulus unterwegs ist auf seinen Missionsreisen, geht er in jeder Stadt zuerst in die Synagoge und versucht den dort anwesenden Menschen jüdischen Glaubens zu zeigen, aus dem Alten Testament, dass Jesus der Messias ist, der verheißene Messias. Es gibt eine tragische und schreckliche Geschichte des Antijudaismus in der Christentumsgeschichte. Angefangen mit dem Ende des ersten Jahrhunderts, frühestens Anfang des zweiten, dritten Jahrhunderts geht's los und die hat schreckliche Züge und zum Teil gleitet sie auch in Antisemitismus ab und die ist unentschuldbar. Aber sie ist nicht im Neuen Testament angelegt.
Eine Frage zu Jürgen, der hatte drei Gruppen unterschieden in Bezug auf die Möglichkeit der Auferstehung und der Einordnung der Aspekte. Die eine Gruppe war die voraussetzen, es gibt keinen Gott, dann kann es auch keine Auferstehung geben. Die dafür offen sind, dass es Gott geben könnte. Und die dritte Gruppe, die überzeugt sind, dass es Gott gibt. Und da ist jetzt die Frage, ist die Gruppe 3 nicht auch verblendet in Bezug auf andere Fragen?
Also mir ging es ja nur darum, bei dieser Einteilung, wie gehe ich an Indizien heran, die Gottesfrage aufwerfen? Ich hatte ja gesagt, es gibt also Historiker arbeiten wie Juristen, also ein Indizienprozess. Und hier ist halt der Juristen urteilen, Indizien müssen ja alle bewertet werden, unterschiedlich. Obwohl die Indizien gleich sind, urteilen manchmal vor Gericht ein anderes Gericht, kassiert das Urteil eines früheren Gerichtes. Das ist dann in der Regel aufgrund von einer anderen Auffassung des Rechts oder eben tatsächlich auch mal eine andere, eben berufliche Auffassung. Während wir bei der Frage der Auferstehung von Jesus ganz stark den Hintergrund haben, dass er sogar grundlegend, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist grundlegend im Neuen Testament. Und wenn ein Mensch, ein Christ, also ein Historiker, die feste Überzeugung hat, es gibt keinen Gott, dann kann er sich auch mit diesen sogenannten Indizien, für ihn sogenannten Indizien beschäftigen, aber wird sie alle unter dieser Überschrift auslegen. Es gibt keinen Gott und ich muss ja so eine Erklärung finden für das leere Grab. Ich muss eine Erklärung finden für die Berichte über die Erscheinungen und ich muss eine Erklärung finden für das veränderte Leben der Jünger. Und das Dritte ist, das hatte ich auch gesagt, das ist nach meinen Erfahrungen oder meinen Gesprächen mit Historikern, die keine Christen sind, das schwerste Problem. Beim ersten Sein haben sie sich ausgedacht, das zweite haben sie sowieso erfunden. Das dritte ist ein Faktum. Da weiß jeder, die Jünger haben sich geändert und zwar in einer Weise, die erstaunlich ist. Also die kommen ja alle, wurde ja auch gerade gesagt, aus einem exklusiv monotheistischen Religion und beten jetzt Jesus als Gott an. Das ist schon ein Ding. Und mit dem Sabbat, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sie haben zumindest am Anfang sich auch wohl, kann man nach Apostelgeschichte 20 wohl sehen, auch zusätzlich nochmal am Sonntag getroffen. Also sie hatten wohl den Sonntag, der dann zum Tag des Herrn erklärt wird, war ja nur der Tag der Auferstehung, und vor allen Dingen Mission. Oder sie haben auch kein, also ein Tempelopfer, war alles vorbei. Also die haben Dinge gemacht, da kann ein Jude normalerweise nicht drauf kommen. Und das bedarf einer Erklärung. Und es bedarf nämlich auch einer Erklärung, die mit dieser dritten Frage zusammenhängt. Wie will ich mir eigentlich vorstellen, dass das Christentum in so kurzer Zeit entstanden ist, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist? Also das ist auch, das wird tatsächlich bei Historikern diskutiert. Das ist eine sehr wichtige Frage. Also wir haben ein Faktum, dass innerhalb ganz kurzen Jahren es, und ich sage überall, aber doch im Römischen Reich verteilt, Gemeinden gab. In Rom selbst gab es sicher seit Ende der 30er Jahre, also immer wenige Jahre danach, gab es christliche Gemeinden, wie groß die auch immer waren. Und die hatten, wenn man jetzt die Briefe liest, wenn man die Rede in der Apostelgeschichte liest, findet man immer, Auferstehung ist ein kommt überall vor, ist ein ganz zentrales Thema. Also das war etwas, so hätten die ersten Christen gesagt, ja, deshalb missionieren wir, das ist unsere Verkündigung, deshalb entstehen Gemeinden. Das heißt, bei dem dritten, das wird meistens geflissentlich übersehen, da haben eigentlich die Bestreiter der Auferstehung das größte Problem. Was glaube ich eigentlich, was ist der Grund, dass in so kurzer Zeit letztlich doch bei allen Streitereien es sehr monolithische christliche Gemeinden gab, egal wo. Die hatten alle das gleiche Glaubenskonzept und da war immer die Auferstehung zentral. Also das, deshalb ist der dritte Punkt, den kann man am wenigsten wegdiskutieren. Bei den ersten beiden kann man, ich habe da mit Lüdemann mal diskutiert, der sagt einfach, das leere Grab haben die erfunden. Gut, da kann ich nur sagen, so kann man als Historiker mit den Quellen nicht umgehen. Ich meine, in allen Quellen steht drin, dass das Grab leer war, da kann man nicht einfach sagen, also was ist Ihre Basis für diese Aussage? Ja, gibt es meine Überzeugung, ja schön, aber es hat ja mit Geschichte nichts zu tun. Also das ist Ihre Überzeugung, okay, ich habe halt eine andere, aber wir müssen doch von Quellen ausgehen und nicht jetzt von meinen Überzeugungen. Und dann war, also das, deshalb war mir das wichtig, dass da natürlich es eine Rolle spielt bei der Bewertung der Indizien, von welcher Weltanschauungen oder welcher Offenheit ich in der Gottesfrage ausgehe. Und dann ist das zweite eben, ob ich es für möglich halte, das war bei mir der Fall, dass es einen Gott geben könnte. Also ich war davon nicht überzeugt, ich habe das eigentlich nicht geglaubt, habe aber gedacht, man kann das nicht ausschließen. Also das, natürlich kann man es nicht aus. Das war ja auch das Beispiel, was Herr Dawkins zitiert hat. Der hätte sich wissenschaftlich unmöglich gemacht, wenn er sagt, zu 100% gibt es keinen Gott. Da hätte jeder gewusst, es hat keinen Sinn. Also er kann ganz nah an die 100% ran, hätte er 99,99 sagen können. Also ganz nah ran, aber 100%, das ist überhaupt nicht möglich. Und dann das Dritte, dass natürlich der es einfacher hat, sich erstmal unvoreingenommen mit den Indizien zu beschäftigen, der sagt, ich glaube sogar, dass es einen Gott gibt, dann gucken wir uns das doch mal an. Es ist nicht so, dass man sagt, der ist jetzt einer Täuschung verfallen, weil er an Gott geglaubt hat, sondern er hat einen ganz anderen Zugang zu den Indizien. Das sind drei Gruppen, die haben unterschiedlichen Zugang zu den Indizien. Und meiner Meinung nach, wenn die Gruppe 1 sagt, es gibt keinen Gott, muss man sich auch nicht wundern, dass man keinen findet, weil man das schon vorher mitgebracht hat. Es wäre nämlich die Frage, wodurch würde man erkennen, dass es einen Gott gibt? Also ich habe gibt da manchmal so Hörsälen, so Rückfragen. Ja, mir hat mal einer nach einem Vortrag die Rückfrage im Plenum gestellt, beweisen Sie mir, dass es einen Gott gibt. Da habe ich zurückgefragt, was würden Sie als Beweis anerkennen? Und da war Ruhe, das wusste er nicht. Ja, aber wenn wir uns nicht darauf einigen, was wir anerkennen, hat das weitere Gespräch gar keinen Sinn. Also er müsste jetzt sagen, das wäre für mich der Beweis. Und dann müsste ich sagen, okay, das akzeptiere ich und muss sagen, das ist in der Gottesfrage völlig sinnlos, was ich da als Beweis fordere. Beides ist möglich. Da käme halt darauf an, was er dann anbringt. Aber wenn man das nicht bewerten kann, kann man gar nicht weiterkommen. Also es ist nicht so, natürlich kann man sagen, die Leute, die an Gott glauben, hätten gerne, dass das mit der Auferstehung funktioniert. Und deshalb waren sie bei allen Indizien prima, das glauben wir. Und ist tatsächlich das, der Gedanke, der eben ja auch hier vorgetragen wurde, ist tatsächlich auch bei der Wunschdenkenfrage tatsächlich eine Problematik, wessen Wünsche erfüllt der christliche Gott? Also wenn man sich als ausgedacht vorstellt, das ist auch keine ganz einfache Frage. Also ich sehe das halt, also man kann das natürlich so sehen, dass man sagt, ja klar, du hast an Gott geglaubt, deshalb glaubst du diesen Indizien. Aber diese drei Indizien, und ich habe wirklich mit vielen Historikern diskutiert, die keine Christen sind, auch mit anderen, es ist tatsächlich so, beim leeren Grab, ich hatte das ja heute Morgen schon gesagt, wenn es Differenzen gibt, fragt man, wo stimmen alle Berichte überein? Und alle Berichte stimmen überein, dass das Grab am dritten Tag leer war. Es gibt einen Althistoriker, von dem ich nicht glaube, dass er Christ ist, aber vielleicht täusche ich mich, der hat geschrieben, wenn wir überhaupt althistorisch vorgehen, müssen wir sagen, das Grab war leer. Das ist definitiv. Das heißt ja noch nicht, dass daraus eine Auferstehung folgt. Aber das Grab war nach allem, was wir hier sehen könnten, leer. Vor allen Dingen gibt es da ja noch diesen interessanten Punkt, den ich für das wichtigste Argument eigentlich halte, außer dass es überall gleich ist, dass das Grab leer war in allen Evangelien, dass im Matthäus-Evangelium gesagt hat, wird, dass bis zum heutigen Tage, das heißt zur Zeit der Abfassung des Matthäus-Evangeliums, behaupten die Gegner der Auferstehung immer noch, dass der Leichnam gestohlen wurde. Dieser Satz ist ein unglaublich wichtiger Beleg dafür, dass das Grab über Jahre und Jahrzehnte leer war, egal wann man das Matthäus-Evangelium ansetzt. Es ist sogar noch ein besseres Argument, je später man das Matthäus-Evangelium ansetzt. Weil man sagt, selbst im Jahr 90 haben die immer noch gesagt, der war gestohlen. Das heißt, man hat nie den Leichnam gefunden. Das Grab war auf jeden Fall, diese Stelle Matthäus ist der absolute Beweis, dass das Grab Jesu leer war. Das heißt noch nicht, dass er auferstanden ist, aber das Grab war leer. Und das zu bestreiten, wie Lüdemann das mir gegenüber wird, macht er in seinem Buch, einfach sagt, ja, das haben die sich ausgedacht. Das ist einfach unglaublich. Also auch für Historiker. Die Frau Botermann, die ich zitiert habe, sagt, das Entscheidende für Historiker sind doch Quellen. Man kann doch nicht einfach sagen, alle Quellen sagen das Gleiche und ich sage, nee, das stimmt nicht, ich habe was ganz anderes. Quellen, nee, habe ich keine, brauche ich ja nicht, weil ich habe eine Überzeugung. Das ist ja...
Der Punkt ist rübergekommen, Jürgen.
Ist rüber.
Das war eine Meldung da vorne.
Da ist noch eine Frage. Können wir das Mikro da noch hintragen?
Genau. Ich hätte noch eine ganz kurze Rückfrage. Das Argument, dass das Christentum sich so schnell ausgebreitet hat, da würde mich interessieren, es gab ja in der Zeit andere Kulte, Mithraskult, die sich mit römischen Soldaten ins ganze Römische Reich ausgebreitet haben. Waren die langsamer oder was ist da der Unterschied in der Ausbreitung?
Ja, also der Mithras-Kult ist meiner Meinung nach erst viel später eine bedeutende Sache gewesen, war auch ursprünglich nur ein Kult für die Soldaten. Also das ist überhaupt nicht, ist gar nicht vergleichbar. Man kann auch nicht sagen, dass das Christentum in dem Sinne ein orientalischer Kult war für die Römer. Das würde ich auch bestreiten. Also man sieht, bei Tacitus gibt es eine Stelle, wo er über die Christen schreibt, was sie so machen. Also das war ja schon eine Gruppe, er schreibt ja sogar, es sei eine große Gruppe gewesen, die umgebracht worden ist bei Nero. Das bestreiten viele Historiker gegen die Quelle, das ist natürlich auch wieder sehr kompliziert. Da steht drin, Tacitus schreibt, eine große Anzahl der Christen wurde umgebracht. Und da gibt es einige, die sagen, okay, das steht hier, wir wissen nicht, was er unter großer Gruppe versteht. Und andere sagen, ja, so groß kann es gar nicht gewesen sein. Und da bin ich immer sehr vorsichtig, wenn Leute mir erklären, das kann gar nicht so gewesen sein, wie es hier steht, wie die Leute schreiben, die damals gelebt haben. Das finde ich schon immer ganz, ganz mutig, also dass man sagt, nö, so war es alles gar nicht. Wir, nach 2000 Jahren, wir wissen das heute besser. Also der Mithras-Kult ist, wenn ich mich nicht völlig irre, ist er überhaupt erst am Ende des 3. Jahrhunderts zu einem starken Kult im Römischen Reich geworden. Das war vorher gar nicht so bedeutend.
Und zwar, wenn ich mit jemandem spreche, der nicht an Gott glaubt, und wir sprechen darüber, wie ist die Welt entstanden, kommen wir meistens immer an den Punkt, okay, wenn Gott die Welt geschaffen hat, wer hat dann Gott geschaffen? Wo kommt das dann her? Was sage ich dann? Ich will gar nicht die Antwort, sondern was sage ich dann?
Naja, man kann zurückfragen. Sie gehen also davon aus, dass alles geschaffen wurde. Und das, also, was soll das? Es ist völlig klar, dass Dawkins hat das ja auch gegen Lennox gesagt, wer hat Gott geschaffen? Es ist völlig klar, dass beide Seiten, sozusagen die theistische und die atheistische Seite, müssen von einer letzten Realität ausgehen, die unerschaffen ist. Ultimate Reality. Die Frage ist, was ist die letzte unerschaffene Realität? Also Lennox hat das gekontert, indem er gesagt hat, wer, Richard, hat dich denn eigentlich geschaffen? Daraufhin hat Richard Dawkins gesagt, das Universum. Hat Lennox gesagt, wer hat das Universum geschaffen? Auf die Antwort wartet er heute noch. Die gibt es nämlich nicht in der Debatte. Weil beide Seiten müssen etwas sagen, ja, Gott ist das Unerschaffene. Wer sagt, Gott ist erschaffen, der weiß gar nicht, wovon er redet. Wir reden nicht von erschaffenen Göttern. Also wenn Dawkins geschrieben hätte, Gottes Wahn ist der Glaube an geschaffene Götter. Das hat kein Mensch gekauft, das Buch, weil an geschaffene Götter glaubt kein Mensch. Und es gibt eine letzte Realität, die unerschaffen ist. Und das ist die Frage. Ist die letzte unerschaffene Realität geistlose, ziellose Materie oder ist die letzte unerschaffene Realität eine personale, schöpferische Intelligenz? Letztlich ist vor diesen beiden Fragen. Lennox endet sein Buch, hat die Wissenschaft Gott begraben, damals mit dem schönen Satz, ist es nicht erstaunlich, dass Menschen sagen, meine Intelligenz bringt mich dazu zu sagen, die letzte Realität ist keine Intelligenz. Das ist doch erstaunlich. Isn't it? Ich möchte noch was zur Ausbreitung des Christentums sagen. Also ganz kurzer Anhang. Es gibt ja dieses Credo, 1. Korinther 15, 3 bis 5. Und da ist die, wie ich bei Rainer Riesner gelesen habe, ich gehe mal davon aus, dass das stimmt, da sagt er, dass man davon ausgeht, dass Paulus 31 oder 32 nach Christi Geburt in sein Damaskus-Erlebnis gab. Das heißt, die Mehrheitsmeinung, es gibt welche, die es sahen, das war ein paar Jahre später, dass aber die Mehrheitsmeinung 31, 32 ist. Dann muss im Jahr 30 durch die Kreuzigung gewesen sein. Das heißt, nach ein oder zwei Jahren gibt es bereits ein Credo inklusive der Auferstehung. Das ist unfassbar schnell. Es gibt einen Althistoriker von der Universität Oxford, möglicherweise ist er Christ, der hat geschrieben, so schnell entsteht kein Mythos. Davon waren die von Anfang an, nach einem Jahr formulieren die schon, auferstanden. Das kann kein, das hat sich nicht entwickelt wie ein Mythos oder wie irgendwas anderes.
Danke. Ich habe jetzt hier noch ein paar Fragen, die ich gern noch zumindest ansprechen möchte. Das eine ist, Sterbehilfe bei unerträglichen Schmerzen als Christ legitim? Fragezeichen. Und passend dazu auch noch begleiteter Suizidwunsch. Wie gehen wir als Christen damit um? Dazu haben wir eine Stellungnahme auf unserer Webseite von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Mediziner, die relativ ausführlich ist. Die kann man sich gerne mal dazu durchlesen. Auf unserer Webseite iuw.de Textsammlung findet man die. Generell zwei ganz kurze Punkte dazu. Erstens, empirisch ist nachgewiesen, sobald Leute mit einem Suizidwunsch wieder echte Liebe erfahren, verschwindet der Suizidwunsch. Das heißt ganz klar, die absolute Antwort muss heißen, Liebe zeigen und gucken, was passiert. Und dann theologisch gesehen ist natürlich so, Leben ist ein Geschenk von Gott. Wer sind wir, dass wir uns unser Leben selbst nehmen dürfen? Und noch ein dritter Punkt, ich habe gesprochen mit einem Palliativarzt, der hat gesagt, es gibt im Grunde keinen Schmerz, den wir nicht durch Medikamente lindern können. Es gibt heute so gute Palliativmedizin, dass man Schmerzen eigentlich immer enorm runterregeln kann. Das hat zwar manchmal Nebenwirkungen, aber es besteht kein Grund, den Schmerz dadurch zu beenden, dass man den Träger des Schmerzes entfernt. Was ja fast schon absurd ist ein bisschen. Ne? Aber wie gesagt, wer dazu mehr wissen will, auf unserer Webseite gibt es einen Text dazu. Und bei der Arbeitsgruppe christlicher Mediziner ACM gibt es eine große Stellungnahme, die auch an Politiker verschickt worden ist. Und mit einer Frage möchte ich jetzt unbedingt noch enden, weil die finde ich ganz spannend. Ich habe das Gefühl, dass ich mich, wenn überhaupt, nur aus der Angst vor der Hölle für den Glauben an Gott entscheiden würde. Das fühlt sich falsch an für mich. Ist das dann ein Glaube, der auch okay und gerechtfertigt ist? Darf ich mich nur aus Angst vor der Hölle für Jesus entscheiden? Oder soll ich dann sagen, das ist ja völliger Egoismus, sollte ich lieber nicht machen? Matthias, du schüttelst den Kopf.
Naja, man kann ja seine Motive nicht kontrollieren. Also ich glaube, dass es keine Voraussetzungen gibt dafür, mit Jesus Kontakt aufzunehmen. Ich würde natürlich niemandem raten, das nur aus Angst zu tun. Ich glaube, dass Jesus wirbt mit seiner Vertrauenswürdigkeit. Er wirbt um unser Vertrauen dadurch, dass er vertrauenswürdig auftritt. Und ich glaube, wir tun dem Evangelium einen Bärendienst, indem wir mit Drohungen zum Evangelium einladen. Ich glaube an die Möglichkeit, das Heil zu verpassen. Ich glaube, dass es eine ernste Möglichkeit ist und dass wir das auch nicht verschweigen dürfen. Ich glaube aber zugleich, das leuchtet Menschen gerade dann ein, wenn sie anfangen zu ahnen, wie großartig es ist, wie sinnstiftend, wie heilsam in der Nähe von Jesus zu sein. In dem Moment wird Ihnen klar, wie schrecklich es wäre, das zu verpassen. Das heißt, wir brauchen nicht erst die Negativfolie, damit das Evangelium zum Leuchten kommt, sondern es ist genau umgekehrt. Wenn man anfängt zu verstehen, wie gut es ist, bei Gott zu sein, merkt man, wie schrecklich es wäre, auf Ewigkeit von ihm getrennt zu sein. Das ändert nichts daran, dass Menschen mit unterschiedlichen Motiven zum Glauben finden. Es können solche Motive sein, es können auch andere. Es kann einfach persönliche Suche nach Erfüllung sein. Auf dem Weg zum Glauben, wenn man kennenlernt, worum es bei Jesus geht, verändern sich die Motive. Aber es gibt keine Voraussetzung. Gott sagt nicht, du bist hier mit den falschen Motiven, mit dir will ich nichts zu tun haben. Sondern Gott nimmt uns und er heilt dabei auch unsere Motivation.
Die Frage impliziert ja auch ein bisschen, dass es nur um die Frage nach dem Danach geht, nach dem Motto, ich lebe jetzt irgendwie und dann schaue ich, dass es danach irgendwie weitergeht, Hauptsache nicht Hölle. Ich glaube, das Schöne ist am Evangelium auch, dass es das Leben im Hier und Jetzt schon signifikant verändert und dass es auch Teil dieser Verkündigung ist, die wir gerne tun durch Tage wie heute, dass wir sagen, Jesus macht das Leben nicht nur irgendwann besser, das ist auch Teil des Versprechens, aber es ist jetzt schon eine Bereicherung im Leben mit Hoffnung, mit dem tiefen Sinn und in der Gegenwart Jesu zu leben. Und das darf man auch nicht verschweigen. Und wenn man dann nur von der Hölle predigt, vergisst man diesen wunderbaren Teil dann auch. Ja.
Und wir haben im Hier und Jetzt schon eine Adresse, wohin wir mit allen unseren Sorgen, Nöten und auch mit unserem Leiden gehen können. Ich finde, das schönste Bild in der Offenbarung ist ganz am Ende, wo es heißt, dass Gott jede Träne abwischen wird. Alles, was wir erlitten haben, auch wenn es nur ganz versteckt war und es niemand mitbekommen hat, Gott hat es mitbekommen und er kümmert sich drum. Es schmerzt ihn genauso wie mich selber. Und das ist, finde ich, eine Verheißung, die ist einfach unschlagbar. Ich darf auch mit meiner Gleichgültigkeit zu Jesus kommen und sagen, warum bin ich so gleichgültig dir gegenüber? Heil mich davon. Und Jesus kann es tun. Und das ist das Schöne, dieser Gott ist der Gott des großen Ganzen und des ganz persönlichen, versteckten, geheimen, intimen, was nur mich und Gott angeht. Und deswegen gibt es nichts Schöneres, als jetzt schon mit diesem Gott zu leben, wie wir es gerade gehört haben. Ganz, ganz herzlichen Dank euch für eure tollen Antworten und für eure Vorträge. Einen kleinen Applaus für die Referenten, während ich noch selber so